Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Schulmassaker erschüttert die USA. An einer Grundschule in Texas hat ein 18-Jähriger mindestens 19 Kinder und 2 Lehrkräfte erschossen. Anschließend wurde der Schütze von Sicherheitskräften getötet. Er besaß offenbar legal 2 Gewehre. Präsident Biden wiederholte seine Forderung, die Waffengesetze zu verschärfen. Bislang hat das die Republikanische Partei im Kongress abgelehnt.
Am Tag nach dem Amoklauf gehen in Uvalde die Ermittlungen weiter. Und die Suche nach dem Motiv. Gestern Mittag Ortszeit fährt ein 18-Jähriger mit seinem Wagen in den Graben vor der Grundschule, stürmt die Robb Elementary School. Er schießt 19 Kinder und 2 Lehrerinnen, unter ihnen die 43-jährige Eva Mireles. Der Täter wird von der Polizei getötet. Bis vor kurzem war er selbst noch Schüler, besuchte die lokale Highschool. Erst im März ist er 18 geworden, soll sich kurz danach diese beiden Sturmgewehre gekauft haben. Das Land erneut unter Schock. Die Flaggen auf Halbmast, der Präsident erschüttert.
I am sick and tired of it.
Ich habe es so satt. Wir müssen handeln. Und sagt mir nicht, wir haben keinen Einfluss auf dieses Gemetzel. Im Kongress ist Präsident Biden bisher gescheitert mit seinem Versuch, die Waffengesetze im Land zu verschärfen. Vor allem am Widerstand der Republikaner. Die Meldung von der Bluttat platzt gestern mitten in eine laufende Sitzung.
What are we doing?
Was machen wir?
There have been more mass shootings.
Es gab dieses Jahr schon mehr Massenschießereien als Tage. Unsere Kinder leben mit der Angst, die Nächsten zu sein, jedes Mal, wenn sie ein Klassenzimmer betreten. Texas hat ein besonders laxes Waffenrecht. Gerade erst im vergangenen Jahr unterzeichnete der Gouverneur demonstrativ 7 Gesetze, die die Beschränkungen für Waffenbesitz weitgehend aufgehoben haben.
In Uvalde in Texas ist Katharina von Schurzenthaler. Wie ist die Situation bei Ihnen vor Ort?
In diesen Minuten hält der Gouverneur von Texas eine Pressekonferenz ab, unweit von der Grundschule, die hinter mir ist. Er sagte, Uvalde braucht jetzt Liebe und Unterstützung dank den Polizeibeamten, ohne die es nicht noch mehr Opfer gegeben hätte. Offenbar hat der mutmaßliche Täter seine Tat eine halbe Stunde vorher auf Facebook angekündigt. Und noch während der Gouverneur spricht, kommt es zu einem Tumult. Ein Anwesender beschimpft und beschuldigt ihn, nicht genug zu tun, um so eine Tat zu verhindern. Unterdessen haben Krankenhäuser zu Blutspenden aufgerufen und es haben sich so viele Freiwillige gemeldet, dass viele wieder nach Hause geschickt werden mussten. Währenddessen sind die Ermittler aber immer noch dabei zu verstehen, was denn genau passiert ist. Denn in dieser kleinen Community, dieser kleinen Stadt, 15.000 Einwohner, kennt hier wirklich jeder jemanden, der von dieser Tragödie betroffen ist. In der Stadt, haben wir gesehen, hängen Schilder, auf denen steht Pray für Beten. Aber man sieht auch Autos mit Plakaten, die für freien Waffenbesitz werben, auch nach dieser Tat. Offenbar plant jetzt das Weiße Haus einen Besuch. Und ja, natürlich sagen sich die Menschen, schon wieder und nichts hat sich bislang geändert. Aber dennoch ist es wichtig, dass Biden hier nicht nur als Commander-in-Chief auftritt für das Land, sondern als Consoler-in-Chief, also als oberster Tröster der Nation. Heute Abend um 19 Uhr Ortszeit soll es dann eine Mahnwache geben, um der Opfer zu gedenken.
Vielen Dank, Katharina von Schurzenthaler. Zum Amoklauf in Texas bringt das Erste heute auch einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. In der Ukraine wird die Lage im Osten 3 Monate nach dem russischen Einmarsch für die Verteidiger offenbar immer schwieriger. Der ukrainische Außenminister Kuleba nannte die Situation im Donbass extrem schlecht. Er hoffe auf eine schnelle Lieferung von Mehrfachraketenwerfern. Russland versucht, besetzte Regionen stärker an sich zu binden. Bewohner in den südlichen Gebieten Cherson und Saporischschja sollen im Schnellverfahren russische Pässe bekommen können, ähnlich wie 2019 im Donbass. Umkämpft ist nach ukrainischen Angaben zurzeit vor allem die Großstadt Sjewierodonezk im Gebiet Luhansk.
Ein wenig Trost in all dem Schrecken. Ehrenamtliche Helfer versuchen in Sjewierodonezk die Verletzten in Sicherheit zu bringen. Nicht leicht, denn die Stadt im Donbass steht unter heftigem Beschuss. Die Menschen verzweifelt. Es scheint so, als ob die Front um die ganze Stadt verläuft. Sie ist praktisch umzingelt. Es gibt Panzer, wir können sehen, wie Lastwagen der Armee in der Stadt verteilt werden. Also scheint es mir sehr klar zu sein, dass sie bald fallen wird. Die Angriffe im Osten der Ukraine werden offenbar immer heftiger. Zerstörung auch hier in der Industriestadt Pokrowsk. Ein etwa 3 Meter tiefer Krater, darin schwelende Überreste einer Rakete. Eine Reihe Häuser wird beschädigt, überall Trümmer. Jetzt ist alles zerstört. Wir sind obdachlos. Ich habe 38 Jahre lang bei der Bahn gearbeitet. Und was habe ich jetzt davon? Wo soll ich hin? Das Einzige, was bleibt, ist, sich umzubringen. Niemand braucht uns. Niemand. Sie müssen sich jetzt selbst helfen, irgendwie überleben. Unterdessen beklagt Präsident Selenskyj die mangelnde Einheit des Westens. Sein Berater Michailo Podoljak fordert auf Twitter, schnell Energiesanktionen und Waffenlieferungen durchzusetzen. Der Schlüssel zum Frieden liege in den westlichen Hauptstädten, mahnt er. Die Lage wird schwieriger für die Ukraine. Auch die Großstadt Saporischschja im Osten wird von Raketen getroffen. Das ukrainische Verteidigungsministerium spricht von der aktivsten Phase der russischen Aggression.
Die EU-Kommission will einheitlicher und strenger dagegen vorgehen, wenn Russland-Sanktionen unterlaufen werden. Eingefrorene Vermögenswerte von russischen Unternehmen und Personen, wie zum Beispiel Yachten oder Immobilien, sollen leichter beschlagnahmt werden können. Das ist in einigen Mitgliedstaaten bisher rechtlich schwer möglich, weil die Verletzung von Sanktionen nicht als Straftat gilt. Das soll sich EU-weit ändern. Die 27 Mitgliedstaaten und das Europaparlament müssen den Vorschlägen der Kommission noch zustimmen. Eltern mit mindestens 2 Kindern sollen künftig weniger Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen als solche mit nur einem Kind. Derzeit würden kinderreiche Familien in verfassungswidriger Weise benachteiligt, entschied das Bundesverfassungsgericht. Bis zum kommenden Sommer hat der Gesetzgeber nun Zeit für eine Neuregelung. Bei der Renten- und Krankenversicherung dagegen sah das Gericht keine Notwendigkeit, die Beiträge kinderreicher Eltern zu senken.
Abendessen in großer Runde. Hanna und Franz Josef Günther haben 4 Kinder und finden, Familien mit mehreren Kindern müssten in der Sozialversicherung stärker entlastet werden. Dafür sind sie bis nach Karlsruhe gegangen. Denn die Kinder von heute seien ja die Beitragszahler von morgen.
Sie geben die Kinder rein ins System und die Arbeit mit den Kindern. In der Regel wird dazu auch, so haben, es ist bei uns ja auch beruflich eben zurückgesteckt. Und zugleich werden aber auch weiterhin die monetären Beiträge gezahlt. Und so ergibt sich einfach eine doppelte Belastung.
Zur Sozialversicherung gehören unter anderem die Renten- und die Krankenversicherung. In beide zahlen Arbeitnehmer mit Kindern die gleichen Beiträge wie Kinderlose. Bei der gesetzlichen Pflegeversicherung müssen Eltern etwas weniger zahlen. Aber bislang wird nicht danach unterschieden, wie viele Kinder sie haben. Genau dieser Punkt sei verfassungswidrig, so das Gericht.
Bei den Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung werden Eltern mit mehreren Kindern gegenüber Eltern mit weniger Kindern benachteiligt. Es bleibt unberücksichtigt, dass der wirtschaftliche Erziehungsaufwand mit wachsender Kinderzahl steigt.
Denn die Ausgaben gingen mit jedem Kind nach oben, während Eltern womöglich weniger arbeiten und verdienen. In der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung, da seien gleiche Beiträge für alle aber in Ordnung, so das Gericht. Weil für Familien wie die Günthers dort der Mehraufwand ausgeglichen werde, etwa durch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten und die beitragsfreie Familienversicherung. Dieses Thema ist seit vielen Jahren heiß umstritten. Zumindest bei der Pflegeversicherung muss der Gesetzgeber künftig die Zahl der Kinder berücksichtigen. Für diese Entlastung kann er entweder die Beiträge bei anderen erhöhen oder das Geld aus dem allgemeinen Steuertopf nehmen. Gut 1 Jahr Zeit ist für diese Reform. Erst dann werden Familien sie auf dem Konto spüren.
Die Bundesregierung will die Regeln für die Klimaabgabe bei Wohngebäuden ändern. Vom kommenden Jahr an sollen Mieterinnen und Mieter diese nicht länger alleine zahlen, sondern Vermieter sollen an den Kosten beteiligt werden. Das Kabinett brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Geplant ist ein Stufenmodell, nach dem Vermieter umso weniger zahlen müssen, je energieeffizienter ihr Haus ist. Verbraucherschützer halten die Belastung der Mieterseite weiter für zu hoch.
Bisher mussten Mieter die komplette CO2-Abgabe bezahlen. Nach dem heute im Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf soll sich dies in Zukunft ändern. Vorgesehen sind 10 Stufen. Bei emissionsarmen Gebäuden, die gut saniert sind, zahlt der Mieter den CO2-Preis weiter zu 100%. Anders bei emissionsreichen Gebäuden bei schlechter Energiebilanz muss der Vermieter 90% übernehmen, der Mieter nur 10%. Bei alten Heizungen mit einer hohen CO2-Belastung kommen also deutlich höhere Kosten auf die Vermieter zu. Der Bundeswirtschaftsminister glaubt,
dass es einen echten Anreiz für die Vermieter gibt, die Wohnungen zu sanieren. Und das soll eben auch passieren. Das ist der Sinn des Gesetzes.
Dem Mieterbund geht die Entlastung der Mieter nicht weit genug.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht wirklich gut aus Sicht des Deutschen Mieterbundes. Denn nach wie vor müssen Mieterinnen und Mieter ja einen Teil des CO2-Preises bezahlen. Wir sind der Auffassung, dass der CO2-Preis, um wirklich eine Lenkungswirkung wie gewünscht zu entfalten, auf die Seite der Vermieter gehört.
Die Union setzt auf die Devise fördern statt fordern.
CO2-Kosten alleine tragen. Ich glaube, wir müssen sowieso nicht alleine negative Anreize setzen, also bestrafen, wenn jemand nicht saniert, sondern wir brauchen ein Förderprogramm, wir brauchen steuerliche Rahmenbedingungen und auch einen gesetzlichen Rahmen, der es gerade auch ermöglicht, dass Modernisierungen des Bestandes vorgenommen werden.
Vom 1. Januar 2023 an soll das neue Stufenmodell gelten. Vorher muss noch der Bundestag zustimmen.
In Großbritannien hat ein offizieller Untersuchungsbericht Vorwürfe gegen Premierminister Johnson bestätigt. Er hat demnach in seinem Amts- und Wohnsitz Partys geduldet, bei denen Kabinettsmitglieder gegen die Corona-Beschränkungen verstießen, die sie selbst beschlossen hatten. Teilweise soll dabei sehr viel Alkohol geflossen sein. Johnson bekannte sich im Parlament zwar zu seiner Verantwortung, lehnte aber einen Rücktritt ab.
Und wieder ein Gang nach Canossa. Selbst die Presse ruft Johnson mittlerweile aufgebracht zu, wann er zurücktreten wolle. Denn seit am Morgen der lang erwartete Gray-Bericht erschien, ist amtlich, was man eigentlich schon lange wusste. Johnsons Beteuerungen im Unterhaus, es habe in Number 10 keine Partys gegeben, waren eine Lüge. Jede Menge Fotos belegen das. Vor einem vollgepackten Unterhaus entschuldigte sich Johnson zwar heute erneut,
Prime Minister,
schob die eigentliche Schuld an den Partys, aber im selben Atemzug auf seine Mitarbeiter. Ich wusste nichts von diesen Partys, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr da war. Und ich war so überrascht wie alle anderen, als das volle Ausmaß dieser Kultur deutlich wurde. Die Opposition, sichtlich wütend über diese Farce, forderte unisono seinen Rücktritt. Die Wahrheit ist doch, der Premier gab die Partys. Er hat die Drinks eingeschenkt. Die Downing Street ist unter ihm zu einer Jauchegrube arroganter Narzissten geworden. Am auffälligsten heute die Stille in Johnsons eigenen Reihen. Einige Tories schlossen sich gar der Opposition an. Hat er jemals einen Premier erlebt, der so etwas unter sich geduldet hätte? Und wenn ja, wäre der nicht zurückgetreten? Johnson aber schloss das erneut aus.
Eine klare Mehrheit der Briten sagt, Johnson habe gelogen und er solle zurücktreten. Aber es sind nicht die Briten, die das entscheiden, sondern es ist einzig und allein Johnsons eigene Partei, die ihn gegen seinen Willen absetzen könnte. Und die stellt vorerst weiter Machtpolitik über moralische Integrität.
Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen werden die Regeln für die Einreise nach Deutschland über die Sommermonate gelockert. Das Bundeskabinett hat heute eine entsprechende Änderung der Einreiseverordnung beschlossen. Demnach müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende ab dem 1. Juni bis Ende August nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die strengeren Regeln zu Virusvariantengebieten bleiben aber bestehen. Hier ist weiterhin eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Die Lottozahlen 1, 5, 15, 28, 32, 45, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 26. Mai.
Zwischen einem Tief über Nordeuropa und einem Hoch strömt mäßig warme Luft vom Atlantik zu uns. In der Nacht werden die Wolken in der Nordwesthälfte dichter und ab und an regnet es. Am Tag ist es ganz im Süden sowie an der Ostsee freundlich, sonst viele Wolken, örtlich Schauer, in der Nordhälfte lebhafter Westwind mit Sturmböen an der Ostsee. In der Nacht 14 bis 5 Grad, am Tag 15 Grad auf Sylt, 24 Grad unter anderem am Bodensee. Am Freitag ziehen Regenwolken von der Mitte in den Süden, dabei lösen sie sich auf. In der Nordhälfte ist es wechselhaft und sehr windig. Am Samstag an den Alpen anfangs noch Regen, sonst Sonne und dichte Wolken, vor allem Richtung Nordosten. Am Sonntag weiterhin kühl und unbeständig, aber bei einem schwächeren Wind.
Um 22.25 Uhr meldet sich Alina Butt mit diesen Tagesthemen. Der Schweigeminuten so leid, der Amoklauf von Texas und die Wutrede eines Basketballtrainers. Und Pro und Contra Top Gun Maverick, perfektes Popcorn-Kino oder überflüssige Waffenschau.